Herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast, diesmal zur House of the Dragon Episode 2x7, die den Titel The Red Sowing oder Die Rote Saat trägt. Ich bin wieder Bjarne, euer Moderator, und mit mir in der Leitung ist die liebe Hanna. Hallo.
Moin moin.
Und ihr habt ihn alle schmerzlich vermisst, der liebe Adam ist auch wieder da. Grüß dich.
Hallo, ahoi hoi. Adam auf Hulk hier.
Auf Hulk oder auf Hull?
Ich bin Adam auf Hulk diesmal, obwohl der echte Adam auf Hull ist.
Schreibst du dich jetzt auch mit 2D?
Ja, absolut. Gut. Oder auch Adam bei Twitter, glaube ich, bevor ich gesehen habe, wie der sich jetzt schreibt. Aber ändere ich vielleicht noch.
So schnell bist du über Ulf hinweg, hä? Naja.
Ulf ist immer noch bester Mann. Also das haben wir auch in dieser Folge schon gesehen.
Ja. Was war denn so, weil du jetzt seit 2 Wochen nicht da warst, was ist denn so das Highlight von Hottie, so kleiner Recap, was dir noch so in den Sinn kommt? Was hat dich besonders gefreut?
Ganz viele tolle neue potenzielle Drachenrider und Leute, die verbrannt werden. Das hat mich irgendwie bei der Stange gehalten.
Sehr schön. Und Babydrachen ja auch, die du dir gewünscht hattest, ne?
Richtig, ja.
Ja, sehr schön. Ja, für den Beginn haben wir, glaube ich, noch, Hanna, du hast, glaube ich, einen kleinen Deep Dive in die leider nicht so schönen Ecken des Internets gemacht, oder? Erzähl doch mal.
Genau, wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass es einen lesbischen Kuss gab zwischen Missaria und Rhaenyra und da kam natürlich auch relativ viel Presse bei raus. Ich glaube, die Schauspielerin von Missaria, wie heißt sie nochmal? Misuno, glaube ich.
Sonoya Misuno.
Genau. Sie hat, glaube ich, in einem Interview auch erwähnt, dass der Kuss gar nicht gescriptet war offiziell vom Writers Room, sondern dass sogar Emma Darcy dies vielleicht einfach reingegeben hat in die Szene, ob das nicht cool wäre. Also es war von einer Umarmung eigentlich die Rede in dem Skript und dann dachten die beiden aber, okay, ein Kuss würde jetzt vielleicht auch passen und wir wissen das ja auch aus der ersten Staffel, da war ja auch ein Riesen-Shipment hier zwischen Rhaenyra und Alicent, also dass da vielleicht auch bisexuelle Gefühle am Start sind, ist ja, finde ich, und ich glaube, Jan, das haben wir auch besprochen, recht organisch auch in der Serie dargestellt worden, dass der Kurs jetzt also mit Missaria vonstatten lief. Ich fand, das war ja auch, oder wir beide fanden das ja auch so, dass das irgendwie ganz gut passte. Aber natürlich, ja, es gibt im Internet immer wieder Leute, die sich daran stören und es wurde sich sehr, sehr daran gestört, denn auch bei IMDb zum Beispiel gab es also das sogenannte Review-Bombing. Also da sind, glaube ich, über 30% der Bewertungen waren dann ein Stern im Sinne von, wie schlecht die Folge doch sei und dass das irgendwie wieder, ich weiß nicht, eine Agenda wäre von der Queer-Wokeness-Fraktion, um jetzt das reinzudrücken. Und ganz ehrlich, weißt du, da falle ich manchmal echt vom Glauben ab. Das ist jetzt ein lesbischer Kuss, der organisch zwischen zwei Charakteren stattgefunden hat. Und wir sehen irgendwie alles Mögliche an lesbischen Küssen, auch in Bordellen, in Puffs, in was auch immer. Und das ist jetzt irgendwie das Schlimmste, was passieren kann für diese Serie. Ach, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer noch Hoffnung, dass es irgendwann auch mal okay ist, vielleicht in der Welt, dass auch ein lesbischer Kuss einfach passieren kann. Aber ja, wir sind natürlich bei weitem noch nicht so weit und es wird gefühlt auch teilweise irgendwie immer schwieriger. Aber das wollte ich nochmal kundtun, wie schade ich das finde.
Ja, es ist einfach ein nerviger Geflex, der da irgendwie stattfindet bei manchen. Und klar, Inzest ist cool, aber lesbische Küsse, geht gar nicht. Das muss man abstrafen, direkt mit negativen Bewertungen, ist das natürlich klar.
Ja, und es stört mich auch so, weil ich meine, auch in dieser Folge sehen wir ja auch, und das kann ich schon mal vorweg spoilern, wir sehen ja auch Aegon, ne, der natürlich sehr leidet unter seinen Verletzungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich so ganz viel so, der arme Aegon irgendwie im Feed hatte, wo ich immer denke, das ist immer noch ein Vergewaltiger. Und wir haben ja auch nur eine Szene gesehen, wo er jemanden vergewaltigt. Also wir wissen ja gar nicht, was der sonst so getrieben hat. Und er hat irgendwie seine unehelichen Söhne in Fighting Pits antreten lassen. Also alles Mögliche kann da passieren. Und es heißt, der arme Aegon. Und dann passiert ein lesbischer Kuss irgendwie aus einem Moment heraus. Und das ist dann irgendwie das Schlimmste, was passieren kann. Also ja, es frustriert einfach ein bisschen.
Ja. Nee, im Internet sind einfach viele Leute unterwegs, die ungefähr so drauf sind wie Kristen Cole. Also solche Kommentare, die würde ich eher so einem Arschloch zuschreiben. Aber gut. Ja, danke nochmal für diesen kleinen Exkurs. Irgendwie auch immer wichtig, glaube ich, so ein bisschen die Resonanz der Serie in der echten Welt im Auge zu behalten. Aber ich denke, wir steigen sonst ein in die heutige Episode. Wir können das Intro skippen, weil es leider nichts Neues gibt. Aber wir steigen ein am Strand der Driftmark. Denn dort wird ja der große Cliffhanger der vorherigen Folge, wer hat den Drachen Seasmoke geklaut, relativ schnell weggefrühstückt. Hanna, erzähl doch mal, was sehen wir da?
Wahnsinn. Also ich fand, das war eine neue ikonische, iconic Scene aus dem ganzen Game of Thrones Universum. Wir sehen natürlich Rhaenyra, die gerade von Syrax abgestiegen ist und die steht noch hinter ihrem Rücken. Und dann sehen wir natürlich den neuen Drachenreiter Adam mit Seasmoke im Hintergrund und es ist wie so ein Standoff irgendwie gebaut. Und ich habe auch das Making-of gesehen, also das war irgendwie Teil jetzt der walisischen Küste. Dort sind wir, war auch eine sehr stürmischer Tag. Und also ich war begeistert von diesem Opener. Und Rhaenyra fragt natürlich, ne, was ist dein Intent und wer bist du und wie ist das passiert? Und vor allem die große Frage, wem wirst du folgen? Aber ich fand, das war einer der besten Opener, die wir hatten jetzt in der zweiten Staffel.
Adam, hast du eine Idee, warum Adam, dein Namensvetter, die Vaterschaft Corlys verschweigt? Also warum erzählt er Rhaenyra nichts davon?
Ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, ehrlich gesagt. Und auch dieses Gespräch, was dann ja später, dieses sehr kurze Gespräch, was dann ja kurz danach auch stattfindet, das hat mich auch mit Fragezeichen hinterlassen tatsächlich. Vielleicht möchte er sich einfach beweisen als so Independent-Mensch so. Aber wie Hannah schon sagte, das ist ein schönes Bild gewesen einfach. Das kann man sich so einrahmen und dann irgendwie ausdrucken oder malen lassen von Künstlern. So schön fand ich das tatsächlich. Ich bin gespannt, was dann jetzt noch folgen wird. Und ich meine, er sieht ja auch irgendwie, ich finde persönlich, Adam sieht ziemlich cool aus. So. Also von den Drachenreitern, die wir jetzt in dieser Folge vielleicht noch sehen, ist er vielleicht schon der coolste in meinen Augen.
Vielleicht noch eine Sache, weil ich die sehr spannend fand und ich mir da nie Gedanken drüber gemacht habe. Wenn ihr das Making-of schaut, dann sieht man auch, weil das fand ich prinzipiell super cool gemacht, wie dann die Drachen so laufen im Sand. Ne? Also dass man auch die Sandberge sieht, die dann so an den Flügelenden, ich weiß gar nicht, wie die heißen, sich da so aufbauschen. Aber die Dreharbeiten, die haben wohl einen Tag gedreht für diese Szene an diesem Strand, wären wohl wahnsinnig schwierig gewesen, weil sie zum einen, du siehst halt immer jemanden, der fliegen muss. Also ne, der Strand ist ja auch unbedeckt dort, wo sie nicht lang gelaufen sind. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn da eine ganze Crew steht, da sind ja auch nur Fußspuren überall und ne, so Markierungen, wo, ich weiß nicht, die Wegen gezogen werden, wo das ganze Equipment drin ist. Also du siehst permanent jemanden, der da rumfegt und den Sand glatt macht, wo ich denke, oh Gott, was für ein Scheißjob. Und sie hatten halt das Problem, dass irgendwann ja auch die Flut kommt. Also die Szenen müssen, die Szene wird immer weiter sozusagen geschoben, den Strand hoch oder runter, also Flut, Ebbe, dass das natürlich auch mitberechnet werden muss. Und ja, das fand ich eigentlich ganz spannend mal zu sehen. Und wir sehen auch die Dragon Performers. Und zwar sind das dann so zwei, drei Leute, die so blaue Anzüge anhaben und der eine hält vorne wie so einen kleinen Kopf von einem Fake-Drachen und die zwei anderen hinten laufen hinterher und dann performt er so mit so einem Stock. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Chinese Dragon Dance oder so, weißt du? Dann performt er sozusagen den Drachen, damit die SchauspielerInnen da auch agieren können einfach, wo der Kopf ist. Also das sah sehr, sehr witzig aus. Wenn ihr mal reinschaut.
Was ich bei diesen Drachen-Standoffs immer sehr witzig finde, ist, dass die Drachen ja im Hintergrund die ganze Zeit rumschreien. Also ich stelle mir dann immer vor, dass sie sich irgendwelche Beleidigungen gegenseitig an den Kopf werfen, so rumpöbeln wie so Proleten. So, ey, was willst du da drüben? Komm her.
Ein bisschen, wen hast du dir denn rausgesucht als Drachenreiter?
Du Loser.
Aber wie fandst du die Szene denn, Bjarne?
Naja, ich kann das alles nur unterschreiben. Einfach optisch wahnsinnig schön. Ein bisschen, wie sagt man, wenn es unerwartet schnell gelöst wird, der Konflikt, hat mich ein bisschen überrascht und Rhaenyra ja auch, dass er einfach so das Knie beugt. Wissen wir jetzt auch noch nicht, ob wir dem wirklich trauen können, aber was sollen wir anderes tun, genau wie sie auch sagt. Und ja, mich hat vor allem die Frage beschäftigt, warum er das mit Corlys nicht erwähnt. Also es kann natürlich sein, wie Adam gesagt hat, dass er sich lieber als Selfmade-Man sieht, nachdem sein Vater eh nie für ihn da war. Aber Rhaenyra wird sich ja schon wundern und das könnte ja schon ein bisschen das Vertrauen gleich am Anfang stören, wenn sie das dann erfährt. Warum hast du das nicht gesagt mit Corlys? Wäre ja schon eine interessante Info, ist ja immer in meiner Hand. Aber die Szene später Corlys und Adam in Dragonstone, die fand ich dann auch ganz nett. Einfach so, weil Corlys relativ unbeeindruckt auch wirkte von dieser Leistung seines unehelichen Sohnes. Das hat mich so ein bisschen erinnert, das habe ich auch in einer Review geschrieben, wie in so einem Familienchat, wenn man große Neuigkeiten hat, irgendwie hier, ich habe meinen Master geschafft, dass man dann vom Vater eigentlich immer nur so ein Daumen-Emoji kriegt. Das ist eigentlich auch so ein Meme. Good job.
Ja, vor allem, es tat mir auch so leid, dass Adam dann ja auch sagt, so ja, und übrigens hier meine Schiffsbauerfähigkeit, meine Tätigkeit, mein Job muss ich irgendwie kündigen, weil ich jetzt einen anderen habe. Und er so, ja, okay. Wo ich dachte, okay, ist das jetzt irgendwie so relevant? Ich meine, der reitet gerade einen Drachen und greift natürlich auch in das Kriegsgeschehen ein und dann muss er sich noch Sorgen machen, hier irgendwie fristgerecht die Kündigung einzureichen.
Muss einen Ausgleichstag nehmen, ja. Wir haben ja dann später, wenn wir gleich noch bei Corlys bleiben wollen, auch noch eine Szene mit seinem anderen Sohn, nämlich Alan, der ja nicht unbedingt Interesse daran hat, Drachenreiter zu werden. Könnt ihr euch das erklären?
Also ich fand auch, dass Alan relativ, auch das relativ simpel, sag ich mal, annimmt, was da passiert ist. Also ich glaube, so ganz minimal sieht man das in seiner Mimik, dass er irgendwie reagiert. Ansonsten ist das Zero-Reaktion. Er behauptet halt, ne, ich mache hier die Aufgaben für dich, ich bin für die Schiffe da und irgendwie ich bin weiterhin Salt and Sea und das ist mein Auftrag und who cares so ungefähr. Ich fand das ein bisschen zurückhaltend, die Reaktion. Er sagt zwar auch, dass Adam irgendwie da immer Größeres wollte und mehr wollte, aber er irgendwie nicht. Ja, nachher kriegt er ja dann auch den Auftrag, da die Schiffe zu liefern oder auch das zu organisieren mit den Seeds, den Dragon Seeds, die dann aus King's Landing kommen. Also in dem Sinne, er kriegt ja auch schon mehr Aufgaben, glaube ich, zugeteilt. Aber die Reaktion also von den ganzen Velaryons fand ich da doch recht neutral und nüchtern. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die norddeutschen Fischleute sein sollen. Weißt du? Und die einfach so, ja, moin, who cares, okay.
Die Frage, die ich mir ja auch stelle, da bei sowas ist dann, ob sich herumspricht, was mit potenziellen Drachenreitern passiert, muss ja. Der Verschleiß, den wir jetzt in den letzten zwei Folgen gesehen haben, ist ja immens so. Und dann würde ich mich halt auch fragen, gehe ich die Chance ein, dass ich einer von, weiß nicht, 100 oder einer von 50 sein kann, der dann nicht dabei ums Leben kommt? Oder mache ich hier mein geiles Schifffahrtsleben weiter so? Und das könnte natürlich auch eine Erklärung sein dafür, dass er da so ein bisschen...
Adam, wenn dein Bruder ihn schon bestiegen hat, ist es ja relativ... Du hast ja schon gute Karten, weißt du? Du hast ja schon sehr viel bessere Karten als jetzt der Rando von der Straße, der weiße Haare hat.
Ja.
Was das angeht, wie sich die Velaryon, die unehelichen Velaryons eigentlich qualifizieren als Drachenreiter, kriegen wir auch noch eine relativ spannende Info, weil Corlys deutet ja so ein bisschen an, dass das Drachenblut vielleicht doch durch die Mutter gekommen sein könnte. Also er sagt zwar, er weiß nichts über die, aber es wird schon ein bisschen angedeutet, dass es doch eine Targaryen sein könnte. Die Frage geht dann auch wieder an Hannah, denke ich. Aber fändest du das überzeugend, dass da rein zufällig eher was mit einer Targaryen hatte?
Boah, ich denke, das kann schon sein. Also ich glaube, die sind ja schon seit Hunderten von Jahren dort. Also wir wissen ja auch, dass die Familie früher kam, also noch viel früher als die Targaryens, dass da irgendwie, und dann vielleicht auch mit den Targaryens, dass da natürlich viel, vielleicht auch uneheliche Kinder einfach vorhanden sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich hätte dann vielleicht im Casting ein bisschen was anderes gemacht und vielleicht, weil ich würde ja denken, die Targaryens sind meist weiß, nun mal in der Serie, dass man dann, finde ich, hätte, das wäre ja irgendwie schlüssiger gewesen, finde ich, wenn dann die Söhne nicht schwarz sind, sondern vielleicht wie Laenor oder, also sozusagen, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich finde, das wäre dann vielleicht ein Tick schlüssiger gewesen. Aber ich kann mir es gut vorstellen. Also ich finde die Überlegung, dass sozusagen da eine uneheliche Targaryen-Tochter vielleicht die Mutter war, finde ich okay. Würde für mich auch, sage ich mal, das Holprige ein bisschen lösen im Kampf.
Ja, ich glaube, die Serie wäre auch einfach, dass wir aufhören, weiter drüber nachzudenken. Es ist jetzt halt einfach mal so. Ich denke, eine Sache, die wir auch noch mitnehmen können, ist, dass Alan auch nochmal betont, er ist Salt and Sea. Das stellt ihn natürlich auch ganz schön weit oben auf die Liste als möglichen Erben. Denn wenn wir uns erinnern, Corlys hatte einmal Baela versucht, als Erbin in Stellung zu bringen und sie hat gesagt, ich bin Blood and Fire und nicht Salt and Sea. Und jetzt ist hier einer und der sagt, hey, ich bin Salt and Sea. Also da muss er eigentlich nur noch eins und eins zusammenzählen. Mal schauen, was daraus wird.
Wissen wir eigentlich, wer älter ist, Adam oder Alan?
Also von der Dynamik würde ich einfach mal Alan sagen. Der wirkt ein bisschen gestandener.
Ja. Aber bei Aegon und Aemon ist es ja auch so ein bisschen so nicht ganz klar, oder? So als Casual-Zuschauer, da würde man da ja auch nicht unbedingt aufs Alter schließen bei denen.
Aber ich finde schon, dass Aegon älter ist, oder? Ich dachte, das wäre relativ deutlich eigentlich, oder?
Also das wissen wir auf jeden Fall, aber ich finde auch, dass Aemon manchmal eher wie der große Bruder wirkt. Allein schon wegen der Größe und seiner ganzen Ausstrahlung. Gut, ich würde ganz gern eigentlich noch in Dragonstone bleiben, auch wenn die Szene erst ein bisschen später kommt, aber nochmal zu Rhaenyra und Missaria kommen. Da wäre so ein bisschen meine Frage, habt ihr jetzt eigentlich noch irgendwie was von dem Kuss gespürt? Wirkt da noch irgendwas nach oder so? Was denkt ihr?
Ja, ich weiß nicht. Das hat man so ein bisschen verstreichen lassen, tatsächlich, wenn du jetzt so suggestiv fragst. Und ich musste mich in dieser Folge tatsächlich auch fragen, da gab es so einen Moment und da habe ich mich gefragt, ob das so der Long-Term-Plan der Autoren ist. Können wir ihr eigentlich vertrauen? Weil es gibt ja auch so bei Game of Thrones so ein paar Liebschaften, wo man denkt, oh, die sind jetzt voll das gute Paar und dann kommt irgendwann der Messerstich. Ich möchte jetzt gar nicht spoilern, um wen es geht. Aber das ist so ein Ding, was Game of Thrones und Song of Fire and Ice, glaube ich, mal macht. Und das kam mir in dieser Folge irgendwie wieder in den Sinn. Ich weiß halt nicht, ob man ihr wirklich, wirklich trauen kann, wenn sie ja auch damals oder vorher etabliert wurde als diejenige, die sagt, ey, gib mir genug Geld und ich mache was für dich. Wie seht ihr das?
Also wir hätten ja auch drüber gesprochen, ne? In der letzten Folge, Adam, gab es ja auch diesen kurzen Blick, ne? Nach dem Kuss, glaube ich, war das. Ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen so der klassische, keine Ahnung, Soap-Opera-Blick, ne? Wo der die Musik einsetzt. Und, ne? Und deswegen würde ich auch sagen, ja, wer weiß, ob wir ihr wirklich trauen können, was die Szene angeht. Ich finde, da war schon eine kleine Art von Spannung oder Anspannung zu spüren in dem Raum. Ich gebe euch recht, ich finde, das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Aber Missaria wirkt ja auch relativ entspannt. Also sie lacht ja auch, ne? Also Rhaenyra sagt ja auch so, hey, ich werde jetzt irgendwie nochmal die Ahnschaft hier durchforsten in meinen Dokumenten. Und sie sagt so, ja, ganz ehrlich, die unehelichen Leute werden natürlich dort nicht aufgeführt werden. Und Missaria gibt ihr ja auch immer diese Idee überhaupt, die sehr lowborn zum Drachenreiter eventuell zu nutzen. Und sie sagt ja auch immer, sie möchte die Order irgendwie, ne, ändern. Und da frage ich mich natürlich, ist denn die Veränderung, die Missaria will, dass es überhaupt keine Lords und Ladies mehr gibt? Denn dann zweifelt sie ja sozusagen an der Order, für die Rhaenyra ja auch steht. Also das ist so ein bisschen meine Frage.
Proletariat von Westeros, vereinigt euch, oder was?
Ja, so ein bisschen, oder? Also sie will ja das System ändern.
Naja, im Prinzip plädiert sie jetzt mit dieser Idee, Army of Bastards, okay, das sagt Rhaenyra, aber trotzdem dafür, dass ein paar Lowborns einfach auch in den höheren Stand gehoben werden. Das ändert ja, das breakt ja das Wheel nicht, wie Daenerys gesagt hätte. Also es hat mich auch ein bisschen gewundert, was da wirklich der große Plan dahinter ist. Aber sie macht ja vor allem den Punkt, dass man einem Adligen nicht unbedingt mehr vertrauen kann als einem armen Menschen, und das, glaube ich, kann eigentlich jeder unterschreiben. Aber ich finde es besonders schön, einfach in dieser Szene zu unterstreichen, wie weltfremd auch unsere tolle Hayden Rhaenyra manchmal sein kann. Also, dass ihr das mit den Büchern gar nicht so richtig in den Sinn kam, dass man da vielleicht gar keine Antworten findet.
Books have knowledge oder not?
Ja, ich glaube, Missaria bleibt so ein bisschen auch ein mysteriöses Ding weiterhin, das wir noch nicht ganz durchschauen können. Aber wir haben, glaube ich, in dieser Staffel alle ein bisschen mehr schon auch an ihr entdeckt, was uns interessiert. Wir hatten ja schon vorher auch ein paar gute Szenen in der Staffel. Die Szene, die ich dann aber noch spannender finde im Zusammenhang mit dieser Idee, jetzt wirklich auch Lowborn Targaryen Bastarde zu nehmen, ist dann das Gespräch von Jace oder das Gespräch von Rhaenyra und Jace. Wie habt ihr das verstanden, dass er seinen eigenen Status angegriffen fühlt? Weil ich habe es zum ersten Mal irgendwie ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum das ihn auch betreffen würde.
Also ich fand schon, dass es recht deutlich war, und ich finde, es ist auch ein Punkt, der sehr gut ausgearbeitet wurde von der Serie. Also so wie ich es verstanden habe, ist, dass Jace natürlich sagt, hey, hier ist Sir Stephen, war irgendwie Highborn, ne? Das war okay, wenn du den benutzt. Der war sozusagen aus dem Adel und hätte versuchen können, den Drachen zu reiten. Aber jetzt, wenn Lowborns, die nicht aus dem Adel kommen, auch Drachenreiter sind, dann verwässert das natürlich auch seinen Anspruch auf den Thron, weil ihm ist ja auch 100% klar, dass er unehelich geboren wurde. Er greift sie ja auch an im Sinne von, ne, mit Harwin Strong hast du geschlafen. Und er hatte ja immer den Drachen, was ihn eigentlich dazu brachte, dass er wirklich anerkannt wird als Targaryen. Also sein Erbe beruhte ja eigentlich darauf, dass er Drachenreiter ist. Wäre er kein Drachenreiter gewesen und hätte braune Haare gehabt, hätten natürlich alle gesagt, so, ja, das ist kein echter Targaryen. Aber der Drache hat ihn eigentlich zum potenziellen Thron oder zum Thronfolger gebracht. Und jetzt natürlich, wenn Bastarde, Lowborn-Bastarde auch fliegen können, sagt er ja auch explizit, wenn du den Thron nachher besteigst, nachdem du den Krieg gewonnen hast durch diese Armee der Bastarde, was ist denn dann, wenn ich den Thron angehen will? Zum einen ist halt bin ich halt nicht mehr sozusagen so anerkannt wie vorher, ich bin nicht so besonders wie vorher, und ich habe auch noch natürlich andere Menschen, die vielleicht Anspruch haben auf den Thron. Also ich verstehe relativ gut, finde ich, den Ansatz von Jace und die Angst.
Also einfach auch, weil wenn dann so jemand wie Hugh Hammer mit noch schöneren silbernen Haaren, also Jace hat ja auch keine dort, wenn er dann Hugh Targaryen sein sollte irgendwann mal, dann wäre der einfach mit größerem Drachen und allem vor Jace.
Natürlich. Das ist die Idee. Sein Anspruch auf den Thron wird natürlich verwässert und wird wieder angegriffen werden von noch mehr Leuten.
Ja, doch, das macht durchaus Sinn tatsächlich. Ich habe manchmal auch Schwierigkeiten, mich bei Jace-Szenen zu konzentrieren, weil er immer so sehr offensichtlich, kennt ihr dieses Meme, dass Jace immer face-surft, wenn er immer so schaut? Er ist immer so ein bisschen am sehr mimisch schauspielen.
Ja, er hat den Mund auch immer so ein bisschen offen, ne? So ein bisschen nach vorne.
Immer so eine Schnute.
Ja, aber ich denke halt auch, der zentrale Satz oder so einer der zentralen Gedanken, der von ihr da kommt, ist, with these riders we can end a needless war, glaube ich, so ungefähr sinngemäß ist das, was sie von sich gibt. Also sie versucht ja, ihn da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen mit seinen Bedenken, die er da hat, wegen des, der Vaterschaft und wegen der Erbschaft und so. Und sie in der ganzen Staffel und auch fast in der gesamten Serie möchte ja auch immer wieder eigentlich den Krieg verhindern, außer sie findet halt irgendwie passende Drachenreiter. Das ist ja auch dann irgendwie so diese andere Seite der Medaille. Also ich denke mir mal, ich musste übrigens auch googeln, wer Harwin Strong ist nochmal, um mich zu erinnern, was da nochmal los war. Aber dann habe ich das auch wieder gerafft natürlich, weil die Haare und so. Das ist ja bei Adam dann auch nochmal diese andere Sache, ne? Dass er ja dann auch nochmal keine silbernen Haare hat wie die anderen schönen Eltern und so. Also das finde ich immer interessant, wie das die Serie überhaupt gestaltet mit den Haaren, dass man da schon ein sehr klares Signal hat, so optisch. Also ich meine, die Frage ist natürlich auch, würden sie wahrscheinlich nicht machen, und das ist ja auch eine Zeit, in der spielt, aber einfach mal die Haare färben oder so als Mittel oder so als Scheinmittel oder sowas, könnte man ja auch versuchen als Propaganda einfach. Aber ich glaube, das ist nichts, was man da in Erwägung ziehen würde jetzt erstmal im Moment.
Jace kommt nächste Woche mit neuem Look, mit neuer
Frisur. Ja, mit so blondierten Haaren, mit so Strähnchen oder was.
Er muss noch schönere Haare als Aemond haben, sonst hat er keine Chance. Ja, ich meine, Haare färben gibt es bei Game of Thrones auf jeden Fall. Da erinnern wir uns auch an die, waren das die Tairoshi oder, Hannah, erinnerst du dich noch? Ach, die auch stimmt, so lila Bärte und so haben. Also Haarfärben ist schon erfunden auf jeden Fall.
Ach so, okay.
Ja, ich denke, wir haben es fürs Erste bei Dragonstone. Wir kommen natürlich später nochmal für den großen Showdown dort zurück. Aber jetzt würde ich erstmal gern nach King's Landing springen. Dort sehen wir, wie Aemond die ja wieder für Ordnung sorgt nach dem kleinen Aufstand letzte Woche. Er bestraft auch diese Kingsguard-Dilettanten, die sein Bruder eingeschworen hatte. Immerhin müssen sie nicht sterben, sondern dürfen an die Mauer gehen. Und ehrlich gesagt, wenn jetzt bald der Krieg der Drachen losgeht, dann wäre ich auch lieber an der Mauer und würde mich da oben langweilen. Weil White Walker spielen, glaube ich, noch nicht so die große Rolle. Aber Drachen halt gerade leider schon im Süden. Und dann eine Szene, die ich auch relativ spannend fand, weil sie ein bisschen hinter die Kulissen der Gerüchteküche auch blicken lässt.
Oh, die war gut, das, ja.
Erzähl doch mal, Larys und Jasper White.
Ach so, ich dachte, du meintest, ich meinte eine andere tatsächlich. Ich glaube, du meinst noch was anderes, was vorher noch stattfindet. Mach du mal erstmal, für die andere steige ich dann ein.
Ja. Genau, also wir sehen dort Larys und Jasper White, die über das Gerücht des neuen Drachenreiters Adam sprechen. Und die drucksen ja so ein bisschen rum, ob das jetzt wirklich schon bestätigt ist, glaubwürdig, und wer es jetzt Aemond sagen soll. Warum glaubt ihr, hadern sie so damit, es Aemond jetzt schon zu sagen? Wie habt ihr es verstanden?
Die Frage ist halt, wie er reagieren würde, ne? Also ich meine, er ist ja, und das etabliert die Folge auch, sehr hitzköpfig. Und ob du ihm das dann sagst, ob er dann direkt losreiten würde, wie er es in einem späteren Zeitpunkt macht. Und ich glaube, Larys so an sich, ich weiß nicht, was Larys für eine Agenda hat eigentlich. Also ich war da auch ein bisschen wieder, ne? Was soll das? Some whispers are best left in the wind, fand ich zwar einen guten Spruch oder so, aber irgendwie dachte ich mir so, du Arsch, was ist das?
Ja, ich dachte mir auch, es geht mir genauso, Adam. Was ist die Agenda von Sir Larys eigentlich? Weil im Endeffekt ist er doch der schlechteste Master of Whispers, den wir jemals gesehen haben. Die beiden White Cloaks werden irgendwie an die Mauer geschickt, weil sie den Aufstand da irgendwie provoziert haben angeblich. So wird es kolportiert. Er sagt, hier sind Gerüchte, die natürlich stimmen. Und er sagt, nö, müssen wir nicht erzählen. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, er hat sein... Und nachher sehen wir ja auch, was in King's Landing los ist. Also da können irgendwas nicht Dutzende von Menschen einfach raus und so uns was machen und er kriegt das einfach nicht mit und da wird irgendwie gejohlt und lauthals in den Tavernen drüber gesprochen und einfach, also ich verstehe nicht, was sein Auftrag ist, denn er ist einfach wirklich ein schlechter Master of Whispers und im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, dass nach dieser auch, wir haben es in der letzten Folge genannt, wo er da als Toad bezeichnet wurde von Aemond, dass er einfach gegen Aemond arbeitet, habe ich das Gefühl. Und so habe ich die Szene auch gelesen, dass er
eigentlich... Aber für wen dann, wenn nicht für Aemond, wen will er unterstützen?
Ja, ich habe das Gefühl, er will Aegon wieder auf den Thron bringen, weil er einfach okay. mehr Macht hat und deswegen sehen wir auch die Szene später mit Aegon. Also sonst macht es für mich wenig Sinn. Aber ich glaube, dass das seine Agenda ist.
Okay.
Ja, also ich hatte es auch erst so gelesen, dass die beiden einfach Angst haben und dass es mittlerweile so einen Stil gibt von Kill the Messenger und keiner traut sich mehr, dem Prinzregenten böse Nachrichten zu bringen, was natürlich dann auch ein Fluch sein kann, wie wir am Ende sehen, dass es das unterstreichen soll. Aber mittlerweile denke ich auch schon, was, wenn Larys schon irgendwie 3D-Schach spielt und vielleicht gerade für Rhaenyra kämpft, um Aemond irgendwie loszuwerden und dann hoffentlich rechtzeitig wieder Aegon unterstützen kann. Aber irgendwie, boah, schwierig auch, ne? Also es ist... Ja, ich sehe es gerade auch nicht so richtig. Er macht dann natürlich den Personal Trainer auch für Aegon, was wir auch sehen, dass er da so ein bisschen ihn motiviert. Er muss noch härter arbeiten und so weiter. Auch erstaunlich, dass Aegon so schnell heilt. Also wenn wir da so ein bisschen das Buch vergleichen. Erstmal haben sie es auch gemacht wie mit Tyrion damals bei Game of Thrones, der ja auch hier seine kleine sexy Narbe hatte. Und im Buch ist er natürlich komplett entstellt worden eigentlich. Und bei Aegon ist es ähnlich. Also im Buch sind die Verletzungen eigentlich noch viel gravierender. Und er ist auch erstmal wirklich über Monate eigentlich nur so im Seat of the Poppy, also in diesem Komaschlaf. Und hier geht es jetzt schon relativ schnell. Ja, also King's Landing, die Grünen, die verwirren mich diese Woche ein bisschen, wenn wir auch gleich noch zur Alicent-Szene kommen.
Aber müsste das Königshaus nicht auch gute medizinische Mittel haben, um auch solche Verletzungen vielleicht zumindest zu lindern oder zu heilen oder zumindest ein bisschen einen besseren Zustand herzustellen? Gibt es da was, so mythisch auch gesehen?
Na gut, die Maester sind natürlich da die Ärzte in Anführungsstrichen. Wir haben aber auch gesehen, dass sie ja auch Probleme hatten, die Verletzung von Viserys zu heilen. Und die große Frage ist natürlich immer, was ist eigentlich die Agenda der Maester? Denn im Endeffekt wissen wir, glaube ich, auch durch die Serie und Co., dass die jetzt nicht die größten Freunde sind von den Drachenreitern.
Okay.
So. Und deswegen ist immer die Frage eigentlich, wenn sie Leute heilen, in Anführungsstrichen, ob sie wirklich sie heilen oder ob da vielleicht, wie gesagt, einfach noch was anderes dahinter liegt.
Ich hoffe, Aegon kriegt bald eine Sonderbehandlung von der besten Heilerin von Harrenhal.
Oh Gott. Aber ich fand das ja schon, er sagt ja explizit, du musst schneller lernen, du musst wieder gehen können. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er will, dass Aegon wieder sozusagen die Regentschaft übernimmt im Vergleich zu Aemond.
Also, vielleicht hat er auch so nostalgische Gefühle an den vorherigen König, der ja auch so lange Zeit lediert war und krank war. Aber vielleicht hat er es in Erinnerung, dass er trotzdem ein guter König war. Und ich glaube, der Aegon ist wahrscheinlich in seinen Augen ein, ein gnädigerer König, als jetzt irgendwie ein Aemond es wäre.
Aber das würde ja bedeuten, dass Larys ja eigentlich gut sei. Ja. Und das würde ich ja auch nochmal bezweifeln.
Mhm. Ich glaube, Larys denkt nur an Larys.
Larys denkt an Larys, ja.
Ich habe auch gelesen, im Netz gab es auch so Theorien, dass er jetzt sehr, sehr pro Aegon ist, weil er ja auch Probleme mit dem Gehen hätte. Und dass die bonden würden über sozusagen, ich weiß, Fuß- und Gehprobleme, was ich jetzt auch nicht wirklich glaube.
Nee, ich glaube, so Representation ist ihm auch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, wir haben da ein paar Fragezeichen. Ich würde ganz gerne über Alicent reden, wenn wir da jetzt mal dazukommen wollen. Ihre Wunde wird verarztet. Sie ist nicht ganz so schlimm erwischt wie ihr Sohn Aegon. Ein ganz kleiner Moment, den wir sehen, die Ratten tummeln sich in der Red Keep. Das war, glaube ich, eine kleine Anspielung auf das Buch. Weil, also natürlich, die Rattenfänger wurden alle gehängt. Das macht Sinn, dass wir jetzt ein Rattenproblem haben. Im Buch ist es dann so, dass irgendwann ganz viele Katzen in der Red Keep ausgesetzt werden, um das Rattenproblem zu lösen. Ich hoffe immer noch, dass wir das zu sehen kriegen, dass bald in jeder Ecke Katzen rumhängen. Aber ja, Alicent, was hat sie denn vor, diese Folge? Ja, Adam?
Mehr Katzen, ja, wollte ich nur vorschlagen. sie macht sich auf so eine Exkursion aus, macht einen kleinen Schwimmausflug und lebt in einem Terrence Malick-Film, hatte ich so den Eindruck. Das war so mein Takeaway von den Szenen mit ihr irgendwie.
Ja, ich fand das krass, dass sie sich jetzt da komplett rauszunehmen scheint. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt sie ja wirklich zu ihrem Guard, ich glaube, Sir Rickon ist das, oder? Sir Rickard, sorry, der letzte, glaube ich, den sie noch hat.
Man kennt den Schauspieler übrigens von der One Piece Realserie, falls euch das Gesicht irgendwie bekannt vorkommt. Da ist ja dieser böse Admiral.
Sieht doch, finde ich, passt sehr gut, finde ich, für so einen Ritter. Und er fragt ja auch so, hey, Milady, wann gehen wir wieder zurück, so ungefähr, in die Red Keep? Und sie sagt so, ach nö, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gehen will. Und dann geht sie in das kleinste Zelt der Welt. Also wo ich immer denke, so, wenn ich da jetzt irgendwie im Wald leben will und irgendwie sehr viel Geld habe, würde ich mir irgendwie ein großes Zelt mitnehmen oder sowas. Aber nein, es ist ja wirklich also eine Bruchbude von einem Zelt, was da steht. Und du sagst es, Adam, also sie scheint ja wirklich auch so ein bisschen ihre Freiheit zu genießen. Also das finde ich immer ganz interessant. Wir haben ja vorher immer gesagt, Alicent ist so in diesem Gefängnis, ne? Die Gitterstäbe, die wir sehen in der Red Keep. Ne? Sie denkt immer, sie hätte sehr viel Macht und Einfluss, ist aber eigentlich, hat eigentlich nur ein Fenster, durch das sie rausgucken kann. Und jetzt ist sie draußen, ist völlig frei und scheint das ja irgendwie auch ein Stück weit zu genießen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du sonst mit hier dem 16-jährigen Red Kraken irgendwie dem brutalen, ich weiß nicht, sonst was, Wikinger, verheiratet werden sollst, dann würde ich ja vielleicht auch lieber draußen rumspazieren. Dachtet ihr kurzzeitig, dass sie sich vielleicht umbringen will? Denn ich fand die Szene, wo sie da ins Wasser geht, war so klassisch Ophelia-mäßig irgendwie dargestellt.
Eventuell ganz kurz, aber ich glaube, hatte ich noch nicht den Gedanken. Das müsste, glaube ich, schon noch ein bisschen expliziter sein. Aber auf jeden Fall, ja, du hast recht mit diesem diese PTSD-Sache, die wir von ihr ja gesehen hatten in dem Rat und so, als die Männer da über sie rüberlabern und so. Sie brauchte einfach mal so einen Mental Health Day, glaube ich, für sich selber auch, damit sie da mal irgendwie entspannen konnte.
Ja. Übrigens, Chapeau nochmal, Adam, an dich, dass du auf die Idee kamst, sie zu verheiraten. Du hattest ja wohl doch recht. Aber also Hannah, zu deiner Frage noch kurz, wenn ich da nochmal anknüpfen kann. Also ich hatte leider das schon gesehen und ich finde das eben auch so ein ganz blödes Filmklischee, dieses ominös Baden gehen, irgendwie so verloren im Wasser. Und wir haben ja dann wirklich, glaube ich, auch so 3 Sekunden, wo ihre Haare einfach nur so im Wasser treiben und wir nicht ihren Kopf sehen oder ihr Gesicht. Also und solche Anspielungen bei sowas finde ich echt ziemlich billig, weil in meinen Augen passt es auch gar nicht zur Figur, weil sie auch ihren tiefen Glauben hat und alles. Und ich weiß nicht, warum das sein musste. Also ich finde, bei so einem Thema muss man immer ein bisschen sich dreimal fragen, ob man das jetzt mit reinnehmen möchte oder nicht. Und es einfach nur so als kleine Anspielung zu machen, finde ich dann echt irgendwie ein bisschen daneben.
Mhm. Ich fand noch ganz interessant, sie sagt ja vorher mit den Ratten in der Red Keep, dass nichts richtig sauber wird. Und ich fand, nachher wirkte das so, als ob sie sich dann auch richtig so reinigt im Wasser. Und schön fand ich auch, dass sie ja trotzdem noch ihr Unterkleid anhat. Also, dass so die alte, sehr religiöse Alicent auch weiterhin da im Nowhere, wo sie ist, dass sie nicht nackt schwimmt, sondern halt in diesem Unterkleid. Das fand ich dann doch auch sehr, sehr organisch mit dem Charakter dargestellt.
Aber stimmt, das mit dem Waschen hatten wir diese Staffel auch schon mehrfach. Ne? Immer wenn sie gelogen hat mit Chris, hat sie auch immer ihre Hände so exzessiv gewaschen. Nicht, dass sie jetzt
irgendwie von den Sünden reinwaschen, Bjarne.
Ja.
Dass sie alles so verschreckt.
Sie wird jetzt so Howard Hughes-mäßig, dass sie sich so zurückzieht und keine Bakterien mehr an sich ranlässt.
Und der Monk von Westeros.
Ja, genau. Ja, aber eine Sache, die ich in meinem Review auch mal so ganz plakativ behauptet habe, ist, neben Damon ist Alicent für mich so ein bisschen die zweite Hauptfigur, die eigentlich nicht mehr die Qualifikation für eine Hauptfigur hat. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass man beide in dieser Staffel auch mal die ein oder andere Folge hätte aussetzen lassen. Würdet ihr mitgehen?
Ja, also bei Damon bin ich mittlerweile so ein bisschen dabei, weil nach irgendwie gefühlt 4 oder 5 Folgen von diesen Harrenhal-Exkursionen habe ich langsam auch genug, muss ich irgendwie sagen. Also so also ein paar Sachen waren da noch ganz nett, aber irgendwie finde ich, ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich es genau benennen kann, aber es gibt manchmal so eine Taktik von Autoren, dass sie eine Figur aussetzen, damit es nicht auf andere Figuren trifft. Und genau das macht man halt mit Damon, damit man ihn irgendwie für irgendwas aufspart oder irgendwas Dramatisches passieren lässt, damit er dann irgendwann darauf reagieren kann. Und ich weiß noch nicht genau, was es sein wird, aber dieses Gefühl werde ich einfach nicht los. Und er läuft dann halt so einfach nebenbei die ganze Zeit und ja, er sammelt halt die Armee ein, klar, und hat da auch so seine Probleme und muss dann auch mit seiner moralischen Frage da irgendwie klarkommen, ob er jetzt wirklich die Armee haben möchte oder ob er dem kleinen Lord da irgendwie hilft. Aber irgendwas, weiß ich nicht, stimmt da nicht so von der Struktur her, finde ich einfach.
Ich gebe dir auch recht, Bjarne. Ich glaube, Alicent, man weiß nicht so recht, was man mit ihr machen soll. Und ich finde, man hätte die Szenen auch sehr gut weglassen können. Einfach, weißt du, man weiß dann halt nicht, wo sie ist. Und ich hätte es fast besser gefunden, sie im kleinen Rat zu belassen. Denn ich finde eigentlich die kleinen Rat-Szenen immer sehr, sehr stark. Und wenn da jetzt eine Alicent noch drin ist, gerade in dieser Situation, wo ihre Macht irgendwie, obwohl sie wurde ja rausgeschmissen.
Sie wurde rausgeschmissen, ne? Ja.
Ja, stimmt. Nee, ich gebe dir recht, man hätte sie aussetzen lassen können. Aber es ist schon bitter, weil es geht ja eigentlich auch um die beiden Frauen, ne? Schwierig.
Ja.
Also ich hoffe, ich gebe dir recht, ich hoffe, sie kriegt ein bisschen mehr zu tun in der nächsten Folge.
Aber vielleicht ist es so ein bisschen auch für sie eine Inspiration, dass sie sich die nächsten Schritte überlegt. Vielleicht hat sie ja irgendwas Taktisches noch, was sie dann vortragen kann. Sowas könnte ich mir halt vorstellen. Also dass das so ein bisschen die Vorbereitung darauf ist für das Finale. Im Finale sollte ja dann wahrscheinlich noch irgendwie was Krasses passieren oder so. Nehme ich einfach mal an. Und sowas machen die ja auch ganz gerne, so die Ruhe vor dem Sturm. Und dann hat sie irgendwie noch eine Idee. Ach, da sind ja auch noch irgendwie Drachenreiter irgendwie, die wir bisher noch nicht bedacht haben oder sowas. Keine Ahnung, einfach so ein Shot in the Dark für sowas.
Ja, schauen wir mal. Also einer, der diese Woche ausgesetzt hat und also mir hat er nicht gefehlt, mir ist es anfangs nicht mehr aufgefallen, ist Kristen Cole.
Yay.
Also ich plädiere dafür, gern meine Folge auszusetzen. Außer Rhaenyra, alle anderen können gerne mal aussetzen. Ja, also wenn ihr sonst nichts mehr zu Alicent habt, ich weiß nicht, habt ihr noch was?
Nein.
Dann können wir, glaube ich, jetzt zu unserem zweiten Problem oder Sorgenkind kommen, nämlich Damon in Harrenhal. Aber eigentlich finde ich Harrenhal diese Woche gar nicht so furchtbar. Also es geht ja einiges voran. Hannah, dein Wunsch, dass die Träume endlich vorbei sind, wird zwar nicht erfüllt, aber wie hat dir denn das Ganze gefallen hier, vor allem mit dem kleinen Oscar Tully?
Ich muss dir recht geben. Also ich fand neben dem Opener an der Beach und natürlich dem großen Action-Set-Piece, fand ich auch Harrenhal richtig gut diese Woche. Also das Zusammentreffen der Riverlords und Sir Oscar, der da doch am Anfang so ein bisschen, so habe ich es gelesen, dass er am Anfang ja auch so ein bisschen den kleinen Bub irgendwie spielt, der da nichts zu melden hat und vor Daemon irgendwie so kuscht und sagt so, ja, ich weiß nicht, okay. Und dann draußen auch verdeutlicht, wie klug er diese Szene oder diese, wie klug er diese ganzen Lords, die da alle rumpupen, irgendwie beherrschen kann, indem er Daemon dazu bringt, seinen Fehler in Anführungsstrichen einzugestehen und den Blackwood zu köpfen, fand ich ziemlich genial. Und ich finde, er hat das auch super gespielt, der Kleine. Und er allein diese Szene, wie er dann Daemon auch anguckt. Also ich fand, das war genius. Er hat sozusagen bewiesen im Endeffekt, dass er also jetzt mächtig genug ist, die Riverlords zu führen. Daemon musste in Anführungsstrichen sich entschuldigen, köpft den Blackwood. Und im Endeffekt hat Daemon dann doch seine Armee bekommen. Denn das dachte ich immer. Im Endeffekt ist ja Daemon viel mehr angewiesen auf Oscar als Oscar auf Daemon. Ja. Aber wie er diese Situation so dreht, fand ich, war super schlau. Und ich fand das sehr, sehr spannend.
Adam, wie findest du den kleinen Kerl, den kleinen Oscar Tully?
So, an sich finde ich Oscar auch toll, aber ich glaube, die Traumsequenzen haben mir da mehr zugesagt als jetzt diese Szene. Also die Szene, wie Hannah schon richtig anmerkt, fand ich auch clever konstruiert und so dieses Unerwartete, dass dieser unschuldige Boy dann halt irgendwie dann doch nochmal so mal ordentlich zeigt, was da los ist, das fand ich auch ganz gut. Und er hat mich so ein bisschen, intern habe ich ja immer Macy Williams als kleine Frau bezeichnet, weil ich mir so einen Namen bei Game of Thrones nicht merken konnte. Und jetzt haben wir hier halt wirklich den kleinen Lord Oscar, und das hat mich dann irgendwie daran erinnert. Also ja, und ich finde ja auch immer noch diese Sache witzig, wenn Daemon darauf besteht, King und nicht Prince, und dann nennen ihn die anderen aber trotzdem immer noch Prince. Also dass da an seinen Stolz gegangen wird, das finde ich herrlich einfach.
Ja, King Consort, ne, sagen sie auch oft.
Ja, richtig.
Ja. Stimmt.
Ja, das mit Arya, der Vergleich ist gar nicht schlecht. Ich musste tatsächlich an die kleine Lady Mormont denken von Game of Thrones, damals gespielt von Bella Ramsey, die ja auch total aufgetrumpft hat sofort. Aber ja, irgendwie ist es ein einfacher Trick in Westeros, einfach uns kleine Kinder zu zeigen, die in der Politik alle anderen weghauen, und irgendwie freut es einen einfach. Also ja, Oscar hat da mal richtig aufgeräumt in Harrenhal. Da sind wir echt froh.
Eine Sache wollte ich euch noch fragen, vor allem dich, Bjarne, aber auch dich, Adam, vielleicht. Wer hat denn gefehlt bei den Riverlords?
Die Freys.
Und wo waren die?
Die wirkten jetzt nicht so, als ob sie oft das Haus verlassen. Ich glaube, das ist so ein älteres Ehepaar, die sich so schön zu Hause einigeln.
Gut, ja, man könnte natürlich auch sagen, die haben da ihre Crossing, ihre Brücke, und gut ist, ne? Und sie spielen vielleicht gar nicht, also sozusagen in diesem ganzen Ränkespiel, alle sind ja eh auf sie angewiesen durch die Überquerung da des Flusses, ne? Ob sie dann einfach sagen, gut, dann halten wir uns raus. Aber das fand ich dann doch ganz interessant, weil ich fand es schön, da so die einzelnen, ne, Lord Piper und so die einzelnen Häuser wieder zu sehen. Ich fand, es war auch sehr schön dieses Mal rübergebracht mit den Wappen. Ich finde es ja immer so ein bisschen schade, wenn dann einfach alle Wappen so vorne auf die Brust geklatscht sind in derselben Art und Weise. Und hier hatten wir wieder ganz viel Variation. Also natürlich die Tullys mit dem Fisch hatten immer diese Schuppenrüstung oben. Dann hatten wir, glaube ich, ein Haus, was sowieso Ketten um hatte, wo dort das Wappen drin war. Also das fand ich, war toll gemacht. Generell fand ich die Kostüme auch hier wieder toll in der Folge, weil wir hatten neue Klamotten. Also ich hatte das Gefühl, dass Daemon vielleicht sogar was Neues anhatte. Ja. Rhaenyra hatte so ein krass rotes Kleid an. Ja. Also die Farbe Rot wurde wieder ganz toll in den Mittelpunkt gestellt. Auch Sir Oscar hatte ja unter seiner Rüstung, die ihm fast so ein bisschen groß war, auch so einen roten Wams oder was auch immer wie das heißt, an. Also,
hey, Sir Simon sah so fabulous aus. Mm. Also wirklich nochmal Shoutout an sein Outfit. Sir Simon war richtig schick.
Er sah aus wie so Merlin der Zauberer oder so, oder? Kann das sein?
Nee, stimmt. Es ist mir tatsächlich sogar diesmal auch aufgefallen. Also sonst habe ich da nicht so den Blick. Und natürlich bei den Tullys finde ich immer diese Schulterpolster cool mit den Fischschuppen. Mm. Das hat schon was. Ja. Daemon, es geht in eine gute Richtung. Wir können, glaube ich, langsam wieder Hoffnung schöpfen. Wir haben dann natürlich noch den kleinen Traum mit Viserys, der diesmal gar nicht wirklich ein Albtraum ist. Ja, okay, doch, wenn man Viserys zerfallenden Zustand sieht, das war ja schon natürlich der späte Viserys vielleicht schon, der die Krone und den Thron an Daemon abgeben möchte. Dann fand ich eben auch den Schnitt sehr bezeichnend, weil direkt im Anschluss haben wir dann die Szene auch mit Aegon, der eben auch, ich finde, nach wie vor ähnlich aussieht wie sein Vater, also was die Verletzung angeht. Die Verletzung hauptsächlich ist natürlich auf der anderen Seite im Gesicht, also die Maske passt doch nicht, habe ich nochmal nachgeschaut, mein Verdacht, aber natürlich, glaube ich, trotzdem ein absichtlicher Schnitt dorthin. Haben wir noch was zu Harrenhall oder wollen wir noch mal kurz zu Rainer springen? Da ist, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen. Dann haben wir noch recht viel Zeit gleich für den großen Casting-Call und die rote Saat.
Springen!
Springen, wir reisen.
Springen wir zu Rainer. Ja, was haben wir denn da noch mitgenommen, Hanna?
Ja, also ich glaube, es war eine relativ kurze Szene. Jetzt Rainer und ihr Trupp soll jetzt also das Vale verlassen. Im Endeffekt fand ich es ein bisschen komisch. Es waren halt wirklich nur diese 6 Guards natürlich dabei. Ein Drache wird natürlich dagelassen. Ich weiß gar nicht mehr genau, Bjarne, kriegst du das noch hin? Ich glaube, einen nimmt sie mit und einen lässt sie dort oder lässt sie beide Drachen da. Wie war das nochmal?
Boah, das kriege ich gerade auch nicht mehr zusammen.
Ja, ne? Genau, ich bin auch gerade verwirrt. Ne, auf jeden Fall...
Genau, Nein, Adam, sorry.
Auf jeden Fall, also geht sie nach Pentos, so wie es auch angedacht war. Und hier Lady Jane steht auch wieder wie in einer Soap Opera irgendwie grimmig im Tor und guckt und dreht sich dann um. Sehr schöne Haare auch, by the way. Und Rainer geht auch dann so sehr weit hinter diesem Trupp und verschwindet einfach dann in die Landschaft, geht nochmal zu den verkohlten Schafen. Und ich glaube, ganz ehrlich, also da muss jetzt noch irgendwas passieren. Also der Drache, der da irgendwie sein Unwesen treibt, die müssen ja irgendwie aufeinandertreffen. Irgendwas muss da noch passieren. Generell finde ich das eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Es war ja auch sehr kurz. Also ich freue mich drauf, was da noch passiert.
Bei den Haaren muss ich mal ganz kurz einhaken, weil du das gerade erwähnt hast von Lady Jane Arryn. Da hat nämlich meine Freundin gesagt, dass sie ihre Haare total doof findet, weil die einfach so modern ist, die Frisur. Die passt irgendwie gar nicht in dieses Mittelalter-Setting.
Ja, das stimmt ein bisschen. Ja, es erinnert mich ein bisschen so an Rings of Power, wie die Szene war, ne? Weil das Tor und dann die Haare, das sah so ein bisschen so elfenmäßig aus und auch sehr clean. Ja, da gebe ich ihr fast recht. Stimmt.
Ja. Adam, bist du hyped für Sheepstealer eigentlich?
Ja, absolut. Give me the Sheepstealer und whatever that is.
Ja, aber Bjarne, wenn du gerade in der Heide bist, dann ist das doch irgendwie, ich weiß nicht, Schnuckenstealer oder so.
Ja. Solange es kein Dogstealer ist, ist alles okay.
Ja, genau. Ja, genau. Also Rainer, nochmal kurz als Erinnerung. Es gibt sie auch noch, aber jetzt können wir, glaube ich, wirklich, ja. Wir haben diesmal wieder eine coole Montageszene, wie in der Vorwoche mit diesen Versorgungsschiffen. Haben wir diesmal Missarias, ich habe es gerade schon genannt, Casting Call, die eben ruft die ganzen Targaryen Ableger, die unehelichen Kinder sollen nach Dragonstone kommen. Im Buch ist es übrigens anders, da wohnen die meisten eigentlich schon auf Dragonstone, aber die Serie hat Dragonstone nie wirklich zu einem echten, lebendigen Ort oder einer Stadt oder so gemacht. Da ist es ja immer nur Rhaenyra und ihre paar Ritter, die dort sind. Aber genau, deshalb müssen die jetzt alle erstmal eingeschifft werden. Wir haben diese super coole Rhaenyra-Musik im Hintergrund, falls euch die auch aufgefallen ist. Eine Sache, die dort auch erwähnt wird, in der Szene nämlich von Hugh Hammer bei seiner Familie, natürlich einerseits sehr bitter, dass seine Tochter anscheinend jetzt offscreen leider verstorben ist.
Ach, das wollte ich nämlich fragen. Hatte ich was verpasst oder ist es einfach jetzt offscreen passiert? Weil ich dachte mir noch so, neulich hatten wir noch diese Huste-Tochter dabei und jetzt leider hat sie erwischt. Ja, aber ich finde auch diese Herleitungsszene, die du gerade erwähnt hast, die war für mich so ein bisschen auch ein kleines Highlight tatsächlich, wie Information halt reißt in dieser Welt. Das fand ich sehr schön inszeniert, einfach von hier nach da und dann läuft die da mit dahin und dann spricht sich's da rum und dann hier in der Bar und so. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr nett inszeniert.
Aber nochmal, was macht denn bitte Larys? Also da werden diese Nachrichten verteilt. Da läuft eine Lady in einem purpurroten Gewand mit Kapuze irgendwie durch die Stadt, informiert alle möglichen. In der Taverne wird lauthals rumgegrölt, dass jetzt irgendwie die Dragon Seeds geholt werden. Und dann laufen Dutzende von Menschen einfach hinten aus der Red Keep bei, ich weiß nicht, Abendgrauen, was ist das, Abendschein oder Morgengrauen und besteigen Schiffe und keinen scheint es irgendwie zu tangieren. Und klar, wir wissen das auch von der Stadtwache, dass da viele natürlich auf Seiten von Rhaenyra sind. Aber trotzdem, da muss doch irgendwie eine Art von Whispers irgendwie sein oder ein Spionennetzwerk. Gar nichts. Solaris macht gar nichts.
Ja. Ja, du hast recht.
Er ist unfähig wie sonst was. Ich fand in dem Kontext dann in der Bar sehr schön die Ulf-Sprechchöre tatsächlich, weil ich auch direkt mit eingestimmt habe. Ulf, 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 Ulf. Und halt, wie sie ihn dann so ein bisschen vorführen, von wegen, ah, du bist doch hier auch einer, geh mal da mit hier, Ulf. Du hast dich hier die ganze Zeit irgendwie durchgeschnorrt mit dem Trinken, mit deinen Legenden und jetzt zeig mal hier, was du hast, Ulf.
Ja, und er dann so, oh, mein Bein tut aber weh.
Das Bein, ah, jetzt kann ich gerade nicht, aber ah, würde so gerne. Einfach bester Mann.
Ja, ich fand noch ziemlich spannend, ich weiß nicht, ob ihr da zugehört habt, das habe ich auch erst beim zweiten Mal schauen wirklich mehr mitbekommen, was Hugh dann auch erzählt, wie er eigentlich abstammt.
Ja. Genau, das fand ich auch super.
Er sagt ja sowas wie, meinst du das, rich man paid more to fuck women with silver hair, in die Richtung?
Genau, und hast du mitbekommen, Adam, genau, wer jetzt seine Mutter war, genau?
Nicht genau, aber ich dachte mir so, das ist das, allein der Fakt lässt mich so ein bisschen aufhören, aber verrat's mir gerne.
Also ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Mutter eine Schwester des Vaters von Viserys und Daemon. Also genau. Er ist, ne? Und zwar hier Jaehaerys, der alte König, hatte ja sehr, sehr viele Kinder. Ich glaube, weiß nicht, 8 oder 10 oder irgendwie so, und hatte immer Probleme auch mit denen. Und das größte Sorgenkind war eigentlich hier seine Tochter Sarah. Und das ist so, da sind so sehr viele Legenden und so, dass sie halt immer so ganz viele Jokes und sowas gemacht hat irgendwie in der Red Keep, aber dann auch recht viel mit Männern sich eingelassen hat. Und irgendwann dann auch, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenkriege, das weiß ich aber gar nicht mehr so genau, glaube ich, auch halt, ja, entweder verstoßen wurde oder geflohen ist, ich weiß es gar nicht genau, aber dann auch in einem Bordell, also sozusagen im Osten gelandet ist. Und dort natürlich bezieht sich diese Aussage von Hugh, dass sie natürlich dann auch mehr verdient hat als Sexarbeiterin, weil sie halt selber Haare hatte. Im Endeffekt soll sie aber wohl sehr wohlhabend auch geworden sein. Aber das fand ich natürlich ganz interessant, dass also Hugh de facto ein Moment, kriegt es hin? Das sind Cousins dann, oder? Mit Daemon?
Oh Gott.
Und Viserys?
Ja, genau.
Ich guck mal, ob irgendwas auf meinem Stammbaum steht. Aber nee, da taucht Hugh, glaube ich, gar nicht auf bisher.
Na, aber sozusagen ein Halbcousin, oder? Gibt es sowas? Ein Halbcousin.
Cousin einfach.
Er ist ein Cousin. Ja, Logo, stimmt.
Ah, okay.
Genau. Ja, der Name Sarah wurde natürlich nicht gesagt, aber ich bin auch nochmal alle Kinder von Jaehaerys durchgegangen und es muss Sarah sein. Also genau, du hast ihre Geschichte ja schon erzählt. Sie wurde tatsächlich von Jaehaerys dann in so eine Art Kloster geschickt, um sie wieder ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, aber sie ist dann halt geflohen und hat dann in Essos sich als Prostituierte verdingt. Ja, also eine super spannende Figur auch in der Buchvorlage Feyenoord, die da wirklich ein paar extrem krasse Skandale am Hof ausgelöst hat. So vor circa 50 Jahren müsste es gewesen sein, jetzt in der Timeline.
Aber glaubt ihr denn, dass, also wie gefällt euch denn die Art und Weise, wie Figuren wie Ulf und Adam und jetzt auch Hugh eingeführt werden? Reicht euch da die Information, distanziert euch mal von der Buchvorlage, wenn ihr das jetzt sehen würdet, hättet ihr da nicht mehr offene Fragen als jetzt Antworten so? Oder denkt ihr, das kommt alles noch? Oder weiß er das persönlich, wissen die das persönlich selber so? Gerade jetzt bei Hugh auch, denke ich mal. Das ist für mich ja der interessanteste irgendwie von den drei. So, die anderen sind so, der eine ist so ein bisschen Comic Relief, der Ulf, da feiere ich ja auch, der andere, da wissen wir ja sogar schon ein bisschen um die Vaterschaft, aber bei Hugh, reicht euch das so, wenn ihr jetzt mal wirklich nur das Buchwissen ausblendet?
Also ich hatte es zu Beginn der Staffel ja schon gesagt, dass mir die Einführung der neuen Figuren insgesamt überhaupt nicht gut vorkam. Ich da, besonders im Vergleich zu Game of Thrones, die da eine richtige Kunst draus gemacht hatten, neue Figuren einzuführen, waren die alle so ein bisschen, okay, wie du, glaube ich, auch damals gesagt hattest, was, wer bist du denn? Oder so. Das hat eigentlich für mich nur bei Ulf funktioniert, dass allein die Einführung des Charakters es schon wert war, Zeit mit ihm zu verbringen. Mhm. Bei allen anderen musste man einfach irgendwie darauf vertrauen, dass es einen Sinn haben wird, buchvorlagenmäßig, vor allem Hugh-Szenen waren immer sehr, sehr dröge, also mit dem bitteren Familiendrama natürlich auch, aber es hat mich emotional leider gar nicht mitgenommen. Adam und Alan schon ein bisschen cooler, aber auch nicht wirklich. Und also ja, wenn ich versuche, mich von der Buchvorlage loszulösen, dann wären mir diese neuen Figuren, glaube ich, alle irgendwie ein großes Rätsel. Und das wären Szenen, die ich gerne einfach überspringen würde, glaube ich, beim Schauen.
Ich hätte komischerweise auch gerne jemanden gehabt, der eingeführt worden wäre, der dann verbrannt wurde.
Stimmt, ja. Das hätte die Spannung erhöht.
Aber ihr habt schon recht, ich meine, es ist ja auch natürlich schwierig. Wie hättet ihr das gemacht? Also ich finde, man muss sie irgendwie einführen, damit wir nachher auch was empfinden, wenn sie vor den Drachen treten. Aber es wirkt jetzt halt doch ein bisschen simpel. Wir haben irgendwie folgenlang gedacht, so, ach ja, warte, wer bist du denn? Und jetzt denken wir so, okay, ihr seid jetzt alle Drachenreiter.
Ja, eben, es sind 7 von 8 Folgen vergangen und jetzt wissen wir, aha, die sind wichtig, vielleicht sind sie auch in der dritten Staffel wichtig. Aber so ein bisschen mehr hätte man da schon anfüttern können, bin ich der Meinung einfach. Auch für die Leute, die die Buchvorlage halt nie in den Händen hatten einfach.
Ich glaube, ich hätte es fast weniger gemacht. Ich habe das Gefühl, man hätte sie auch so einführen können, also stärker einführen können in weniger Folgen, sodass es nicht so dröge so, war, du? Weißt du? Also, aber finde ich schwierig. Also generell finde ich es von der Autoren oder von der Dramaturgie her, ich wüsste nicht, was ich besser finde, weil es wäre ja auch komisch, wenn wir jetzt einfach neue Charaktere sehen, wo wir gar nichts wissen und dann besteigen sie den Drachen und dann werden sie eingeführt. Das wäre ja auch komisch gewesen.
Ja, Und ich finde auch gut, dass sie bei allen drei verschiedene Sachen gemacht haben. Also nicht jetzt, einer wird verbrannt, der nächste wird verbrannt und dann irgendwie so eine Verbrennmontage oder sowas, sondern halt jeden irgendwie so eine andere Geschichte für den Drachen, den sie dann kriegen, bekommen haben.
Ich fand das schon sehr komplex. Also wenn du mich fragst, jetzt ohne das Buch wissen, also ich musste die Folge wirklich zweimal gucken, um wirklich alles auch mitzukriegen, wer was jetzt genau sagt. Und das finde ich weiterhin, finde ich auch sehr anspruchsvoll bei House of the Dragon. Ich habe neulich so ein Meme gesehen, wo so ein Ehepaar so auf der, also nicht Meme, so ein kleines Video bei Insta, so ein Reel, wo dann zwar so ein Paar auf der Couch sitzt und die permanent immer nur sagen, hä, wer ist das nochmal und warum der und wer war der und warum kann der reiten und warum der nicht und wo sind wir gerade? Und ich glaube, so geht es vielen Zuschauern.
Ich glaube auch, tatsächlich.
Ich habe diesbezüglich auch Zuschriften bekommen, die sagten, sie können der Serie gar nicht folgen ohne Podcast und sind deshalb auch so froh, dass Adam dabei ist, weil er auch Hannah und mich ab und zu mal rausbremst, wenn wir dann, irgendwie schon drei Buchwissensprämissen irgendwie mitdenken, die anderen vielleicht gar nicht so am Schirm haben. Genau. Es ist wirklich eine schwierige Serie zu verfolgen, aber nach wie vor eben auch meine Meinung, dass das Buch einfach auch wahnsinnig schwer zu adaptieren ist und genau wie Hannah sagte, ich wüsste in vielen Fällen auch nicht, wie man es besser machen könnte. Es ist einfach so dicht alles, dass irgendwie wenig Zeit ist, um wirklich mal ein bisschen, weiß ich nicht, was Lebendiges so dazwischendurch, was Überraschendes aufkommen zu lassen. Die sind da, müssen da richtig durchgetaktet, die den Stoff durcharbeiten und das macht es irgendwie ein bisschen, ist ein bisschen schade
aber mach halt 5 Folgen mit Vision von Damon und ein bisschen Millicent ausfliegen. Das kannst du ja dann ein bisschen dafür opfern tatsächlich.
Kurze Klammer, ich habe neulich mit einem Kumpel gesprochen und er redete über House of the Dragon, dass er jetzt den Anfang ein bisschen slow fand und irgendwie auch nicht mehr mitkommt und er nannte Rhaenyra immer Daenerys.
Ja, naja, kann ich vollkommen nachvollziehen.
Und ich dachte immer so, okay, ich frage jetzt lieber nicht, ob er wirklich weiß, dass wir jetzt irgendwie woanders sind.
Ja.
Na gut, aber ich glaube zumindest bei der finalen Szene konnte jeder verstehen, was abgeht, als wir dann wirklich auch wieder in Dragonstone sind, die ganzen Dragon Seeds sind dort versammelt. Ich fand es so schön, wie die auch wirklich alle aussahen wie so entfernte Targaryen Cousins. Also wirklich, ja.
Es ist sorry, dass ich es wieder einbringe, aber es gibt so eine Simpsons-Folge, wo die ganzen Huma-Verwandten aufgefahren werden.
Genau, ich wollte denselben Joke nur mit SpongeBob machen, mit der Plankton-Familie. Aber ja, du hast absolut recht, Simpsons genauso. Ja, dann sehr spannend, die Dragon Keepers treten in den Streik. Die wollen mit dieser Unholy Affair gar nichts mehr zu tun haben. Aber Rhaenyra lässt sich nicht beirren, dann auch eine sehr coole Ansprache so. Das war wieder ein bisschen eine Shrek-Referenz vielleicht. Some of you may die, aber es ist ein Sacrifice, den ich gerne annehme. Und dann ruft sie natürlich Würme vor und auch dort einfach was für eine geile Szene auch wieder, wie Emma Darcy dann dort einfach vor dieser Bestie steht und so relativ ruhig ist, dann auch den Rücken kehrt und so. Das war schon ziemlich nice.
Ja, ich fand das so interessant, dass man auch, finde ich, merkt, dass Rhaenyra auch ein bisschen Angst weiterhin hat. Also ich finde die Unsicherheit auch, sie weiß ja gar nicht, was passiert. Ne? Sie weiß nicht, ob dieser Plan funktioniert. Ich glaube, dass jeder auch vor Vermithor so ein bisschen Angst hat, weil er ja auch einfach so der verrückteste Drache da irgendwie sein soll im Pit. Ich fand es sehr schön, sie sagt immer Vermithos, Rikiri. Und dann natürlich glaube ich, dass sie anfangs auch ein bisschen Sorge hat, ob das alles auch so funktioniert. Normalerweise rufen wir ja die Dragonkeeper, glaube ich, ne, den Vermithor hoch. Aber dann, wenn sie ihn anfasst und sich umdreht und wir sehen dieses geradezu Posterbild von ihr mit Vermithor im Hintergrund.
Oh, die Dragon Noises dabei. So.
Also das war wirklich, auch wenn er ankommt, ne, und wir wissen nicht, was passiert. Also mir ging es so ein bisschen fast wie so ein Dragon Seed, als ob ich da stand und auch ein bisschen Schiss hatte, obwohl ich wusste, was passiert.
Adam, was ist das Geheimnis, um einen Drachen zu erobern?
Mut beweisen? Keine Ahnung. Das ist zumindest bei Hugh so ein bisschen so. Ich hatte bei seiner Szene so den Eindruck, ich gucke eine Zwischensequenz in einem Game, wo man jetzt irgendwie den Drachenboss legen muss und irgendwie Dreieck drücken, damit er ruhig ist oder sowas. Aber es war gut inszeniert und er hat ja auch diese Lady daneben sich versucht zu beruhigen. Also da hat mir Hugh so sehr gut gefallen. Er hat mir den Eindruck vermittelt, dass er jetzt so der heroischste ist von all den potenziellen Kandidaten, beziehungsweise derjenige, weiß ich nicht, ich habe ja nichts gelesen, aber der dann irgendwann im Kampf also sich opfert für das große Ganze oder so dieser strahlende Held oder sowas, das hat er jetzt im ersten Eindruck für mich vermittelt. Und insgesamt einfach gut inszeniert, einfach anders inszeniert auch da mit den, wir verstecken uns hinter so Vorsprüngen, einige Leute werden verbrannt, die anderen, der verbrannte Mensch, der ja auch schon mit so sich da als Erster da hinstellt, der hatte ja auch schon ein bisschen Angst und so. Und da weiß man ja direkt, wenn man Serien guckt, na gut, der wird es jetzt nicht werden. Und dann der gute Ulf, der dann einfach mit seiner Fackel irgendwann abschwört und dann irgendwie doch noch was anderes findet. Das war auch irgendwie ganz süß erzählt, finde ich.
Aber wenn du fragst, Bjarne, ich habe mich das auch gefragt, weil wir sehen ja genau, also hier Hugh schubst ja sozusagen die Frau weg und rettet sie in dem Sinne. Und sie war ja auch relativ jung, wo ich mich fragte, ob er auch dann denkt, er muss sie beschützen, weil das vielleicht so ein bisschen ihn erinnert an seine tote Tochter. Mhm. Und dann aber schreit er ja auch, ne? Come on, irgendwie, Vermithor. Und dann fragte ich mich auch, wollen die jetzt Helden? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Drachen denken, ach, der war so heldenhaft und beschützte hier die kleine Lady, jetzt ist das mein Reiter. Ich habe eher das Gefühl, dass dieses Angeschreie irgendwie auch was bringt. Ich habe noch eine andere Theorie gesehen, das fand ich ganz, gelesen, das fand ich ganz interessant. Beide fallen ja vorher in so Drachenpipi.
Ja. Meinst du einfach Hormone oder was? Genau, die das, besänftigen.
Genau, dass dann, also wenn man das sozusagen an sich trägt, ob das irgendwie auch die Drachen, ich weiß nicht, dazu führt, irgendwie zu denken, diesen Geruch kenne ich, das scheint irgendwie einer von uns zu sein. Das fand ich auch sehr witzig. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden, bei jetzt Ulf, ist er auf ein Ei getreten vorher oder nur so in so Drachenpopo rein? Ich habe das nicht so ganz erkennen können.
Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, ein Drachenei ist ein bisschen stabiler noch. Das ist so wie ein Straußenei, da kann man sich, glaube ich, auch mal ein bisschen drauf ausruhen mit dem Fuß. Aber ja, auf jeden Fall interessant, dass da noch mehr Dracheneier sind. Aber ja, die Frage hat mich eben auch beschäftigt, weil ich dachte dann, als Hugh den Drachen bezwungen hat, dass es Mut sein muss, dass man einfach keine Angst zeigen darf. Aber bei Ulf und Silverwing ist es ja irgendwie genau andersrum, weil er stolpert da so rein und wirkt auch recht ängstlich und so.
Aber es hängt, glaube ich, auch mit dem Drachentypen dann zusammen. Also ich meine, so ein großer Drache wie Vermithor oder so, der will halt die Cojones haben, der will einen Macho haben, der will einen Schwarzenegger-Typ haben und der Drache
von
Ulf. Genau, der Drache von Ulf, der will einfach irgendwie so einen funny Guy haben, der ihn dann irgendwie mit ihm durch die Stadt fliegt und sich denkt, hoho, ich bin Fuhue.
Ja, es scheint wirklich eine Typfrage bei den Drachen zu sein, was dann umso schwerer macht, auch einen Drachen zu erobern, weil man einfach nicht weiß, was der Drache gerade von einem will. Und der Drache scheint ja auch eher die Leute auszusuchen.
Ja. Genau, bei Adam war es ja auch so, er sagt ja ganz am Anfang, no, the dragon chose me, ich habe ihn gar nicht irgendwie mir ausgesucht, sondern der ist einfach zu mir gekommen. So. Und das ist halt, weiß ich nicht, so ein riesig großer Drache, der wie so eine Boeing ist, der kann halt ein bisschen mehr Forderungen anstellen und der andere begnügt sich dann halt mit einem Ulf oder sowas auf seinem Rücken.
Was aber ja auch interessant ist, eigentlich sind die ja gleich alt, soweit ich dachte, Silverwing und Vermithor, oder? Die sind doch gar nicht so weit auseinander und trotzdem sieht Silverwing aus wie so ein kleines Baby daneben.
Ja. Ja gut, also Vermithor ist, glaube ich, tendenziell auch eher männlich und Silverwing weiblich. Die beiden sind auch als Paar zusammen, weil süßerweise war es ja auch so, dass Vermithor der Drache von Jaehaerys war und Silverwing von seiner Königin. Also da war irgendwie so eine doppelte Partnerschaft dann auch am Laufen. Also ja, ich glaube, es liegt vielleicht einfach auch daran, dass, obwohl Vega ist ja auch riesig und eine Frau. Also ich glaube, Geschlecht spielt bei Drachen und Größe gar nicht so die Rolle, ehrlich gesagt.
Was ich noch ganz interessant fand, war, in dieser ganzen Szene fand ich aber auch cool, wie berechnend und auch brutal Rhaenyra ist. Also im Endeffekt, ich meine, schickt sie die ganzen Leute da rein, dann tut sie Guards davor, sodass eigentlich keiner fliehen soll. Und klar, da können welche fliehen, aber ne, sie macht die Luke zu de facto. Sie hätte ja die Leute auch einzeln zum Drachen gehen lassen können. Oder nochmal sagen können, hey, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr nicht doch lieber umkehren oder irgendwas? Nein, sie schickt die alle da rein, macht hinten die Guards hin, dann werden ja auch teilweise die Guards verbrannt und dann scheint ihr auch alles relativ wurscht und dann schaut sie oben zu und am Ende finde ich auch, wenn Hugh Vermithor, also wenn er ihn angeschrien hat und dann Vermithor also sich runterkniet zu ihm, dann lächelt er ja auch so ein bisschen und Rhaenyra lächelt auch so ein bisschen und ich finde, das war krass, weil man sieht einfach auch, wie brachial sie da ihren Siegeszug durchdrücken will und dass ihr eigentlich die Lowborns völlig wurscht sind.
Ich wäre aber auch zufrieden, wenn ich jetzt auf einmal drei Drachen hätte, wo ich davor irgendwie...
Du hast 40 Leute verbrannt, Adam, und du hast doch gesehen, wie die alle verbrennen. Und ich meine, ich fand das ja auch krass.
Sie hatte schon sehr mad Rhaenyra-Züge diesmal, also wie sie da so runterschaut. Klar. Und dieses alte Ding, let them burn, so ein Targaryen-Gefühl, was, glaube ich, nur Targaryens verstehen können.
Ja. Und auch krass fand ich, wie ein Vermithor immer die Leute so frisst, auch wenn die brennen. Ja. Habt ihr das gesehen? Weißt du, diese brennenden Menschen?
Knuspriger Snack halt.
Das fand ich auch wild.
Aber ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Szene einfach saugut inszeniert ist. Ultra spannend. Wie ein Videospiel auch wieder. Das hat, glaube ich, Adam gesagt. Ein richtiges Highlight für das Ende dieser Folge. Obwohl ganz am Ende sind wir ja noch nicht. Wir haben ja dann noch den ersten Flug von Ulf auf Silverwing, der erst so ein bisschen wie ein Versehen wirkte, dass er irgendwie gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Aber es stellt sich ja dann relativ schnell als geniale Falle eigentlich von Rhaenyra heraus, die Vega und Aemond treffen soll. Für mich sehr interessant, Vega ist ja anscheinend gar nicht im Dragon Pit geparkt, was ja mal mein Kritikpunkt war, sondern irgendwo draußen, weil sie zu groß ist. Ist jetzt so ja, ein Outdoor-Drache. Aber ja, dass Aemond das natürlich durchschaut und Vega dann auch zurückpfeift. Aber dann dieser letzte Shot von Rhaenyra und ihrer neuen Drachenflotte. Ich glaube, das macht jetzt richtig Lust, weiterzuschauen, oder?
Wobei ich war ein bisschen verwirrt. Der Drache hinter, also links sozusagen im Bild, war ja so rot. Und dann fragte ich mich, sollte das jetzt Vermithor sein? Weil das ist ja eigentlich The Bronze, wer ist es? The Bronze Bitch?
Nee,
ja.
Nein, The Bronze Fury.
Fury, ja. Fury, ja. Und dann fragte ich mich, ist das jetzt, soll das Vermithor sein? Aber der war so
aber
krass
rot. Aber rot ist doch Bronze, also rötlich.
Aber ich hätte den, also, der sah so rot aus wie Caraxes und Maelys. Und ich glaube, so meinst, rot ja. ist der nicht, weißt du?
Es müsste aber eher sein, ja. Wir haben Silverwing, Cyrax von Rhaenyra und Vermithor. Komischerweise ist Seasmoke nicht da. Ich weiß nicht, wo Seasmoke gerade steht.
Der hatte gerade einen Termin außerhalb.
Oder Jace hat ja auch noch seinen Drachen eigentlich dort. Ja.
Hm. Ich fragte mich aber auch, was wollte Aemond eigentlich bezwecken? Also er flog jetzt nach Dragonstone, wollte er sozusagen gucken, wollte er jetzt den Angriff machen? Was war eigentlich der Sinn davon?
Ich glaube, er wollte die Stadt natürlich einerseits verteidigen. Also wenn da ein Drache über King's Landing ist, muss er was machen. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, geil, der ist allein, gute Chance, den jetzt auch noch auszuschalten, so wie Maelys. Und hat dann natürlich gesehen, dass das nur ein Trick war, ihn anzulocken. Also ich, ja, denke ich mal.
Aber so gut kann doch Ulf eigentlich noch gar nicht fliegen und steuern, dass das jetzt ein bewusster Trick war, oder?
Also das habe ich mich nämlich auch gefragt.
Ja.
Also ich glaube auch nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war. Es war ein glücklicher Zufall, glaube ich, eher tatsächlich. Also klar, sie smirkt dann so am Ende, aber ich glaube nicht, dass Ulf genau wusste, was er da tut. Und da hat, glaube ich, eher der Drache auf Autopilot geschaltet und ist dann einfach mal, hat seinen Kopf durchgesetzt und ist da rausgeflogen. Das war so ein bisschen mein Eindruck eher tatsächlich.
Könnte natürlich auch sein, ja.
Ich fand auch ganz interessant, wie immer noch schwer es ist für Aemond, Vega zu kontrollieren. Also er gibt ihm ja den Befehl, er muss ihn dann so ein bisschen so richtig drehen, wie irgendwie ein Go-Kart, keine Ahnung, aber das dauert ja schon ganz schön lange. Und Vega wackelt dann so mit seinem Kopf. Ich finde, man kann sie auch immer sehr gut erkennen, weil sie dieses Doppelkinn hat. Ne? Dann wackelt sie so, er dreht sie um. Aber das finde ich auch immer noch weiterhin erschreckend, diese, wie viel Kontrolle gibt es da wirklich über die Drachen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt dann tatsächlich, ob es mal eine Rebellion gab, wo ein langjähriger Drachenreiter dann irgendwie von denen verstoßen wurde oder sowas, es kann ja auch sein, dass die Person den Drachen dann nicht mehr so gut behandelt und dann quasi die Quittung dafür bekommt. Wie oft passiert sowas? Oder ist das ein Bond, was dann so ist wie bei Avatar, wo, wenn du einmal die Schwänzchen zusammengesteckt hast, dann ist es für immer so cool.
Na gut, wir wissen ja von Viserys, dass er nur einmal geflogen ist und anscheinend so viel Angst hatte auch davor und so oder so wenig Kontrolle oder was auch immer er dachte, dass er es dann nie wieder getan hat.
Mm-hmm. Mm. Auch dort sehen wir wieder, wie die Drachen sich gegenseitig Beleidigungen zurufen. Auch wieder sehr schön.
Hey, I'm walking here, I'm flying here.
Aber jetzt ist natürlich die große Frage mit Blick auf das Finale nächste Woche, wie kann Aemond das Drachengame wieder ausgleichen? Weil Rhaenyra hat jetzt wirklich einen deutlichen Vorteil. Als aktiven Drachen haben die Grünen eigentlich gerade nur Vega, der natürlich sehr, sehr groß ist, der größte auch. Aber Vermithor ist nicht so viel kleiner, muss man dazu wissen.
Da wurde gesagt, das ist der auch zweite, nicht so viel kleiner. Der zweitgrößte, glaube ich, in der Folge, ne?
Mhm. Genau. Also, ja, wir haben natürlich, wir wissen, Tessarion, der Drache von dem unbekannten Prinz Daeron, der ist auch noch irgendwo da. Und wir hören ja auch, dass er mittlerweile auch schon fliegen kann und alles. Also, der kommt dann vielleicht nächste Staffel. Dann ist noch die Frage, ob Sunfire noch lebt, ne? Dreamfire, Hannah und ich haben den schon mal so ein bisschen als ESO-Drachen ausgeschlossen, der für den Kampf nicht taugt. Aber ich glaube, Helena muss jetzt einfach auch, ne? Weil sonst sind die Grünen am Ende, wenn die jetzt nicht dazukommt.
Das stimmt. Ich frage mich ja auch, ob Aemond nicht auch versuchen könnte, weil ich meine, das sind jetzt alles neue Reiter, ne? Und auf neuen Drachen. Also wie kann ich die jetzt alle schon einsetzen im Kampf? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die müssen jetzt wirklich trainiert werden. Also es hieß ja auch, wir müssen denen irgendwie Basic Valyrian beibringen, wir müssen die Basic irgendwie hier serve und Be Calm und sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt schon super cool da im Kampf eingreifen können.
Ich dachte nämlich auch kurz so als Alternative noch, bevor ich es verstanden habe oder bevor ich es mir zusammengereimt hatte, dass Ulf jetzt einfach vielleicht zu Aemond fliegt und er ihn rekrutiert noch so von wegen, haha, wir haben jetzt zwar einen Drachen, aber Ulf macht das halt für unser Team so als Draft-mäßig. Hm. Aber ich glaube, das ist vielleicht zu weit gedacht tatsächlich.
Nee, aber ich glaube, das ist ganz gut gedacht, Adam, weil die Frage ist natürlich, warum sollte jetzt ein Ulf für Rhaenyra kämpfen. Warum?
Mhm. Ja. Oh. Das finde ich relativ spannend bei den noch neuen Drachenreitern, dass ihre Allianzen wirklich noch so unklar sind. Also ja, Ulf und Ding hier, Yu, die haben beide guten Grund, den König zu hassen. Die haben ja beide auch so ein bisschen bisher gegen Aegon geredet. Aber nachdem sie jetzt gesehen haben, wie durchkalkuliert und Rhaenyra auch agiert, indem sie einfach mal so 40 Leute und auch sie womöglich geopfert hätte, wer weiß, wie das so bei denen jetzt noch so im Nachhinein nachhalt. Ja. Wer weiß. Aber sonst denke ich, haben wir es für diese Woche eigentlich. Habt ihr noch irgendeine offene Rechnung oder wollen wir mal zu einem Fazit kommen?
Fazit.
Adam, willst du anfangen?
Ja, kann ich mal machen. Also, obwohl ich es vorhin so ein bisschen kritisiert habe, fand ich diese neuen Drachenreiter an sich in der Folge mit den spannendsten Aspekt jetzt, weil A heißt eine Adam und dann Ulf. Und Hugh finde ich sowieso irgendwie ganz sympathisch so. Also deswegen war ich da ein bisschen investiert, was das angeht. Diese Daemon-Sache, ja, einige Aspekte haben mir gefallen, aber insgesamt zieht sich das für mich ein bisschen zu lang schon hin. Fand ich so diese Drachenszenen halt sehr, sehr stark am Ende. Ich hatte ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem Einstieg so. Fand ich ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen vielleicht sogar langweilig, würde ich fast sagen. Aber insgesamt dann mit der Drachen-Action, mit den neuen Drachenreitern ganz gut. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem, glaube ich, diesmal bei so 3,5 Sternen nur für die Folge. Weil das ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und klar, ja, so, aber irgendwie hat mir noch ein bisschen so, dass das irgendwas noch gefehlt, so irgendwas, wo ich mir dachte, ah, das war jetzt eine ganz herausragende Szene. Natürlich am Anfang der Standoff und so alles Drachenmäßige, super duper, aber irgendwie war die ein bisschen unrund in meinen Augen.
Mhm. Mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich fand beim ersten Mal, nach dem ersten Mal schauen, dachte ich so, yay, jetzt bekomme ich Action. Ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich will mehr Action. Und im Endeffekt war ich dann fast ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ja, ich habe jetzt wahnsinnig viel Action bekommen und super tolle Szenen hier mit dem Strandopener und vielleicht also auch hier meine Riverlands. Aber im Endeffekt dachte ich dann so, okay, dialogtechnisch war da jetzt aber gar nicht so viel drin oder kleiner Rat oder Intrigen oder irgendwas, was ich ja auch immer sehr, sehr mag und was ich sehr wichtig finde, auch bei House of the Dragon oder Game of Thrones. Jetzt beim zweiten Mal gucken, wo ich vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer war und mir nochmal die Dialoge ein bisschen genauer angeschaut habe, fand ich sie dann besser als beim ersten Mal schauen und würde sie trotzdem auch als sehr starke Folge ansehen, gerade weil ich diese drei Szenen so wahnsinnig mochte. Also wie gesagt, Riverlords, die Anfangsszene und natürlich auch das Ende mit den Seeds, allein auch technisch. Also ich finde, das war wirklich ein Wahnsinn. Ich bin immer begeistert, wenn wir sowas auch auf dem kleinen Screen sozusagen sehen können. Und ich würde dann trotzdem auf 4 Sterne gehen. Oder was können wir machen? 4 Dragon Pupu? Ich habe keine Ahnung.
Ja,
4,5, da fehlte mir halt noch ein bisschen so die Dialog-Exzellenz, die ich auch erwarte von einer solchen Serie. Aber im Endeffekt fand ich, war das eine sehr gute Folge.
Ich habe die Folge so ein bisschen daran gemessen, dass es ein Vorfinale sein soll. Und dafür war ich dann doch ein klein wenig enttäuscht. Also ich bin bei 4 von 5 Drachensamen gelandet im Vergleich zur letzten Woche, die mir ein bisschen besser noch gefallen hatte. Weil einfach der erste Teil der Folge so langsam ist. Also vor allem bei den Grünen habe ich diese Woche einfach gar nichts mitgenommen. Es hat mich regelrecht ermüdet. Daemon natürlich ist jetzt besser, war irgendwie interessant, aber es ist trotzdem immer noch nicht, weiß ich nicht, das Beste vom Besten sozusagen. Und dass am Ende alles mit der roten Satan, mit diesem großen Finale am Ende rausgerissen werden soll, was mir auch super gut gefallen hat, es funktioniert für mich nicht so ganz. Also das Finale war toll, die erste Hälfte fand ich relativ langweilig und als Vorfinale insgesamt die Folge eher, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass im Finale irgendwas Tolleres noch auf uns zukommt.
Ja.
Dann schreibt uns sehr gerne, was ihr von der Folge haltet unter podcast@serienjunkies.de. Ja. So. Adam, wo findet man dich bei Social Media?
Ich bin Awesome Arndt bei X-Threads, Instagram und YouTube. Und Hannah, wo findet man dich da?
Genau, ich bin @MediaWhore und bei X bin ich @HannahHuge. Und du, Bjarne?
Ihr findet mich bei Blue Sky unter meinem Namen, Bjarne Bock. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche und das große Finale der zweiten Staffel von House of the Dragon. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.